Deutschlandfunk Nova 100.
Es gibt ja Leute, die behaupten, dass wenn ein Schmetterling, weiß ich nicht, am Amazonas zum Beispiel mit den Flügeln schlägt, dann passiert irgendwo am anderen Ende der Welt etwas. Das ist natürlich Quatsch, lässt sich nicht belegen, lässt sich aber auch nicht widerlegen, ist sowas wie eine Urban Legend. Trotzdem, Matthias Weber hat sowas in der Art erlebt.
Also ich kann dir mal zeigen, ich habe noch die Zeitung, die Originalzeitung von damals.
Daniel Stender hat den Mann getroffen und erzählt uns seine Geschichte.
Also das ist die japanische Zeitung, das war das, was es hier in Deutschland gab. Also was so an Ängsten hier waren, beziehungsweise auch das Thema Sperrung des Luftraums.
Der Schmetterling, der im April 2010 das Leben von Matthias Weber auf den Kopf stellt, ist kein Schmetterling vom Amazonas. Es ist ein isländischer Vulkan.
Eyjafjallajökull.
Kannst du es nochmal sagen?
Eyjafjallajökull.
Seit 2010 versuchen sehr viele Menschen, den Namen dieses Vulkans richtig auszusprechen, der im Frühjahr ausbricht. Matthias hat damit keine Probleme. Immerhin hat er diesen Namen seit damals recht oft erwähnt.
Ich habe es zu dem Zeitpunkt oder danach, als das passiert ist, wirklich sehr, sehr oft ausgesprochen. Und dieses Bild dazu und dieser Name, der hat sich wirklich so eingeprägt in mein Gedächtnis, dass ich da auch gar nicht mehr großartig drüber nachdenken muss. Es kommt einfach Eyjafjallajökull.
Eyjafjallajökull.
Schon Ende März 2010 kommt es zu einer ganzen Reihe von Eruptionen im Vulkan. Aber außerhalb Islands interessieren sich nur Experten dafür. Matthias schon gar nicht.
Also mein Name ist Matthias Weber. Ich bin 58 Jahre alt. Ich bin Familienvater und lebe in Baden-Baden. Und ich arbeite bei der Firma Bosch. Ich war damals auf Dienstreise in Japan. In Japan saß einer meiner Kunden und auch viele Kollegen, und ich war auch schon oft in Japan gewesen, und es war eigentlich so eine typische Standardreise. Man trifft sich dort mit dem Kunden, hat irgendwelche Besprechungen, klärt irgendwelche Dinge ab und fliegt eine Woche später wieder zurück.
Und hier kommen nun der Vulkan
Eyjafjallajökull
und Matthias zusammen. Denn Mitte April 2010 nehmen die Eruptionen zu. Der Vulkan schleudert riesige Mengen Asche in die Luft. Es entsteht eine ganze Aschewolke, die sich von Island aus über Nord- und Mitteleuropa ausbreitet. In den Alpen melden Messstationen eine große Konzentration an Feinstaub und Schwefeldioxid. An der Erdoberfläche kann man schlechter sehen als sonst. Für Matthias ist das alles kein Thema. Er ist ja in Japan, mehr als 8600 Kilometer von Island entfernt.
Und ich bin morgens im Hotel aufgewacht und hatte schon in den Nachrichten dann irgendwas gehört, ja, irgendwo, dass es irgendwie mit den Flughäfen irgendetwas gäbe und dass ein Vulkan ausgebrochen wäre. Ja, ich habe da gar nicht mehr großartig drauf geachtet, weil ich hatte ja eigentlich ein ganz anderes Thema. Ich wollte einfach nur an den Flughafen und nach Hause.
Aber schon am Flughafen in Tokio wird ihm klar, vielleicht ist dieser Vulkanausbruch doch sein Thema.
Wir standen da so in einer langen Reihe, es waren bestimmt 100 Leute, die da mitstanden. Und dann kam die erste Durchsage, dass dieser Flug abgesagt wurde, gecancelt. Und dann kam eben die erste Information eben auch wegen diesem Vulkanausbruch und wegen einer Aschewolke, die irgendwo in Europa wäre. Und deswegen könnte man nicht landen, die hätten die Flughäfen gesperrt.
Keine Fluglinie will damals das Risiko eingehen, durch die Aschewolke zu fliegen oder eben wegen ihr abzustürzen. In Europa bleiben daher zwischen dem 15. April und dem 21. April sehr viele Flughäfen gesperrt. In Nordeuropa sogar bis zum 23. April. Später heißt es, 10 Millionen Menschen sind davon betroffen. 100.000 Flüge fallen aus.
Du hättest zwar starten können in Japan, aber ich hätte halt nicht landen können, weil Frankfurt war zu. Und alles andere außenrum genauso. München, Berlin, keine Ahnung wo, Düsseldorf oder auch London, war alles zu.
Und Matthias? Der ist damals in Japan lost in translation. Kein Hotel, keine Japanischkenntnisse, keine Ahnung, wie er nach Hause kommen soll.
Es ist natürlich wirklich nicht einfach. Du siehst an vielen Stellen Zeitungen oder irgendwelche Fernsehbilder. Da kannst du dir vielleicht irgendwas überlegen. Von NHK, das ist der japanische staatliche Fernsehsender, gibt es auch eine englische Variante davon, aber die läuft halt nicht überall. Also damals war das mit den Smartphones noch überhaupt nicht, es gab keine Smartphones. Ich hatte ein Handy, das wirklich auch in Japan funktioniert hat. Das war auch eines der ersten Handys, die es damals gab. Und deswegen hatte ich auch da zumindest mal ein gutes Gefühl, dass ich mich verbinden kann mit irgendjemand.
Immerhin ein Handy. Also telefoniert Matthias. Er versucht, eine Unterkunft zu bekommen. Nicht einfach. Schließlich gibt es viele gestrandete Touristen oder andere Europäer auf Dienstreise, die alle nach Hause wollen. Alle wollen weg aus Japan, genau wie Matthias. Zu Hause wartet auf ihn die Familie, die Arbeit. Ein Vulkanausbruch war einfach nicht vorgesehen.
Japan ist wirklich am anderen Ende der Welt. Diese Vorstellung, klar, die hast du, du fliegst. Keine Ahnung, 11,5 Stunden fliegst du da und du fühlst dich einigermaßen sicher. Mal fliegst du unten rum, mal fliegst du oben über Russland drüber und du kannst rausgucken und du siehst, dass da unter dir sich alles bewegt. Das ist okay und du kommst irgendwann sicher und wohlbehalten an. Man macht sich ja als Vielflieger dann auch nicht wirklich so viel Gedanken drüber. Das ist wie andere Leute Bus fahren.
Aber auf einem Flughafen in Japan festzusitzen, ist für Matthias alles andere als eine Busfahrt. Vor allem, weil er zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung hat, wie er heimkommen soll oder auch nur wann. Ständig ändert sich die Situation. Es gibt viele Gerüchte, neue Flughäfen werden gesperrt. Es heißt, der Vulkan könnte den Luftverkehr in Europa für 3 Monate lahmlegen. Auf einmal scheinen auch abwegige Routen denkbar. Zum Beispiel per Schiff nach Russland und dann weiter mit der transsibirischen Eisenbahn. Matthias braucht mehr Informationen, mehr Überblick. Zum Glück hat er ja Kontakt zu seinem Büro in Deutschland und zu seiner Sekretärin.
Und die hat dann auch wirklich eine Stunde, 1,5 Stunden später angerufen und gesagt, pass auf, ich habe einen Flug für dich. Am Montag nach Istanbul. Das war das Einzige, was ich kriegen konnte auf dem europäischen Festland. Das war buchbar, das habe ich jetzt einfach mal gebucht. Das war mal der erste richtig gute Lichtblick. Okay.
Und er hat einen Plan. Erstmal nach Istanbul und dann mit dem Auto weiter nach Deutschland. Aber warum ausgerechnet Istanbul?
Die Aschewolke war, also die kam ja aus Island, wenn ich mich richtig entsinne, hat die sich ja über ganz Mitteleuropa in irgendeiner Form verteilt. Die war aber wohl anscheinend weiter westlich, also nicht eben Richtung Osten. Ich kann mich daran erinnern, die gute Frau Merkel war damals in Madrid und die musste mit dem Bus zurückfahren aus Madrid. Also deren Flieger flog auch nicht. Das europäische Festland Richtung Osten war noch am ehesten das, was befliegbar war.
Langsam verändert sich die Einstellung, mit der Matthias die Situation betrachtet. Aus Orientierungslosigkeit wird Abenteuerlust und er ist auch nicht mehr allein. Im Hotel trifft er 2 Kollegen, Lutz und Peter. Die 3 verbringen unerwartet ein Wochenende in Tokio.
Das jetzt dann so als schicksalsbehaftete Auszeit zu werden, das kam mir in dem Augenblick definitiv nicht in den Sinn. Da war erstmal der Ärger und der Frust, dass du halt deinen Plan nicht umsetzen kannst. Als Projektleiter ist man immer mit einem Plan versehen und gibt es auch noch einen Plan B oder vielleicht sogar noch einen Plan C, aber keiner, der eben so endet.
Seine Kollegen Lutz und Peter sind von der Istanbul-Idee begeistert. Die beiden buchen auch einen Flug, allerdings einen Tag später. Matthias fliegt also allein los nach Istanbul. Eine verrückte Sache. Am anderen Ende der Welt haben ein Kollege, den Matthias nicht so gut kennt, und dessen Sekretärin ihm eine Unterkunft, ein Taxi und noch viel mehr organisiert.
Wie war denn das genau? Ja, 20.45 Uhr Landing in Istanbul. Wir sind abends angekommen und das hat sich dann schon mal sehr gut angefühlt. Und noch viel besser fühlte sich dann, als ich dann durch die Ankunftshalle durchkam und ich schon die Leute sah mit den Schildern in der Hand. Und dann stand auch mein Name auf dem Schild. Und dann stand da jemand und der hat mich dann auch gleich ins Auto gesetzt und hat mich zu dem Hotel gefahren. Das Hotel war mitten in der Istanbuler Altstadt, direkt nebendran die Blaue Moschee, die Hagia Sophia und alles. Also und der Hafen und das hat sich erstmal richtig gut angefühlt.
Für Matthias ist das erste Mal in Istanbul.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir immer gewünscht, da mal hinzugehen, weil ich es eine super spannende Stadt fand. Also das hatte mich eigentlich schon immer interessiert.
Von den vielen überraschenden Momenten dieser Reise sind der Tag und die Nacht, die Matthias allein in Istanbul verbringt, die schönsten.
Ich habe in der Nacht wirklich nicht so arg toll geschlafen. Ich war auch relativ früh wach. Irgendwann fing nämlich der Imam an, das Morgengebet zu singen. Und 3 Uhr, richtig. Keine Ahnung, warum die so früh da anfangen. Hat es draußen ziemlich geregnet.
Eigentlich hatte Matthias nur eine Geschäftsreise geplant. Und jetzt liegt er mitten in der Nacht in einem Hotelzimmer in einer unbekannten Stadt.
Und dann dachte ich, okay, komm, aufstehen, rausgehen. Es regnet, okay. Kamera trotzdem geschnappt, Regenjacke oben drüber. Und dann bin ich morgens ab 4 Uhr einfach durch die regennassen, dunklen, beleuchteten Straßen von der Istanbuler Altstadt gelaufen. Und das war ein gigantisches Gefühl. Und das hat auch so voll in dieses Beuteschema des Fotografen gepasst. Ich bin dann eben in diesem Sonnenaufgang gab es zu dem Zeitpunkt nicht, in dieser Dämmerung dann in die blaue Moschee reingegangen und in den Innenhof und habe dort Bilder gemacht. Die Farben waren alle ganz verwaschen, ganz pastellig. Also sah super aus. Also ich war dann wirklich mit Fotografieren beschäftigt und mit Gucken und einfach, wow, alles neu hier, alles toll.
Die Bilder, die Matthias in Istanbul macht, sind wirklich schön. Bei meinem Besuch in seinem Haus in Baden-Baden zeigt er sie mir.
Also da muss ich wirklich sagen, das sind dann die Dinge, wo ich denke, okay, vielleicht gibt es wirklich einen deutlich größeren Plan irgendwo und so eine Art Fügung, wo du halt sagst, okay, das muss jetzt gerade so passieren und das ist eben jetzt das, was du tust in diesem riesigen Universum.
Aber dann geht es auch schon wieder weiter. Am Abend landen Lutz und Peter in Istanbul.
Die beiden Kollegen kamen an, hatten ein breites Grinsen im Gesicht gehabt, waren auch froh, dass sie da waren und hatten natürlich jetzt mal 8 Stunden erste Klasse genossen. Dann alles ins Auto geladen. Ich habe noch ein Bild gemacht vom Auto und uns und dann ging's los.
Die Firma hatte das Auto und auch einen Fahrer organisiert. Sentina heißt der Mann. Zum Glück kennt er die Strecke Istanbul-Deutschland sehr gut.
Wir haben dann auch ganz klar gesagt, klar, jeder fährt ein Stück. Und er hat aber auch gesagt, okay, er fährt Türkei und er fährt vor allen Dingen Bulgarien. Es gibt ja mehrere Routen und er ist eben über Sofia und Zagreb und Belgrad gefahren. Warum auch immer, da haben wir auch nicht nachgefragt. Er war der Spezialist an der Stelle, er wusste, was er tut. Und das haben wir spätestens an der bulgarischen Grenze gespürt, weil da sind wir angekommen, da war niemand. Da waren zwar diese ganzen Zollhäuschen, aber es war nichts besetzt. Es gab auch keine Schlagbäume, die jetzt zu waren, sondern da war offen. Also man hätte einfach durchfahren können. Da hat er gesagt, ja, das darfst du aber nicht machen. 500 Meter weiter steht die Polizei, die holt dich raus, die steckt dich erstmal echt in den Knast.
Aber so weit kommt es nicht. Sentina bringt die drei Kollegen sicher über die Grenze.
Und es war stockdunkle Nacht. Um 1 Uhr waren wir an der Grenze. Also es war dann irgendwo 2 Uhr, 2 Uhr 30. Genau 2 Uhr 30 hat man Sofia aus der Ferne gesehen und das Licht am Meer. Ansonsten waren die Straßen also stockdunkel. Es war ja Autobahn im weitesten Sinne. Der wusste auch genau, wo die riesigen Schlaglöcher sind. Da waren Schlaglöcher, die waren also locker mal 50 Zentimeter tief. Ich sag mal, wenn man das wirklich hätte allein machen müssen, das wäre wahrscheinlich schon eher ein unangenehmeres Abenteuer gewesen.
Von da an geht es recht schnell, fast schon routiniert. Bulgarien, Serbien, Kroatien, Slowenien, Österreich und Deutschland. Die Balkanroute eben.
Ach, Adrenalin tut dann schon etwas. Wir hatten alle 3 Tage hinter uns, die natürlich schon anstrengend waren und arg viel geschlafen hast du mit Sicherheit nicht. Aber Adrenalin, es funktioniert.
In etwas weniger als 24 Stunden fahren sie von Istanbul nach Stuttgart, machen noch ein Foto am Hauptbahnhof. Matthias steigt in den Zug nach Baden-Baden, am Bahnhof holt ihn seine Frau ab.
Das war ein richtig emotionales Wiedersehen, weil es war einfach ein gutes Gefühl. Es war dann Mittwochabend gewesen. Und es waren 4 Tage später, als ich eigentlich ankommen wollte.
Eyjafjallajökull, Jöckel, der Vulkan, der die ganze Reise erst ausgelöst hatte, hat sich zu diesem Zeitpunkt schon etwas beruhigt. Als Matthias in Baden-Baden ankommt, sind die Flughäfen in Deutschland schon wieder freigegeben. Vielleicht hätte er also auch ohne den Umweg über Istanbul zur gleichen Zeit direkt nach Hause fliegen können. Aber manchmal sind es eben gerade die Umwege, die eine Reise wichtig machen.
Ja, sagt doch meine Mutter immer, wer weiß, wofür es gut ist. Daniel Stender über einen Vulkanausbruch und eine unvergessene Reise.
Deutschlandfunk Nova 100.